Hallo Leute, mein Name ist Michael Feure. Ich mache heute ein kleines Chaos-Event, aber Mach O, beziehungsweise was man so auf Mach O-Level auf dem Mac OS 10 an Spaß haben kann. Mach O, das ist das Executable-Format von Mac OS 10, also alles, was an ausführbarem Code unter Mac OS 10, beziehungsweise Darwin, das ist ja eigentlich so die Darwin-Ebene, auf der wir hier sind, also das blanke Ausführen von Programmen, was man auf der Ebene so an interessanten Sachen sehen kann und manipulieren kann oder ja halt beeinflussen kann, wie auch immer. Ja, darüber werde ich heute ein bisschen was erzählen. Und anfangen möchte ich mit, es gibt eine Welt vor Main. Da tut sich eine ganze Menge Zeug. Normalerweise, was halt so der Durchschnittsprogrammierer so kennt, bei Main fängt man ein Programm an, vorher gibt es nichts. Oh, oh. Bis dahin, ja, Java Main nicht mehr. also ich rede tatsächlich von also einem systemnahen Main, sagen wir es mal so, also C, Objective-C, C++, Objective-C++, Objective-C2. Ja, das es tangiert mich eh nicht, weil so früh im Programmstart, da hat man eigentlich sowieso nur Kontakt mit dem Dynamic Loader. Das ist das Einzige, was da so an Magic Richtung Objective-C, C++ mit reinkommt. Der Rest ist einfach nur ganz typischer Unix-Reader Programmstart. Ja, deswegen wird es für Java nicht zutreffen, weil Java muss ja erstmal hier die ganze Virtual Machine rauffahren. Also wir sind hier nur auf der blanken Maschine. Und gucken mal, was vor dem Main so kommt. Da kommt nämlich eine ganze Menge Zeug. Grundsätzlich mal so, also Mac OS X ist eigentlich ein klassisches Unix-ides Betriebssystem. Also es sieht zwar nicht so aus, weil wir haben statt einem X-Server eben halt unsere Core-Oberfläche, aber der ganz normale Programmstart sieht aus wie in jedem anderen Unix eigentlich auch. Also ich habe irgendeinen Startprozess, welcher auch immer das ist, beispielsweise auf der Shell, wenn man Kommandos startet, macht die Shell einen Fork und einen Exec und kann auf diese Art und Weise das Programm, das gerade läuft, also die Shell selber, erstmal duplizieren und dann in diesen neuen Programmkontext das Programm reinladen, das eben gestartet werden möchte. Das ist eigentlich schon veraltet. Es gibt inzwischen einen Nachfolger für dieses klassische Fork-Exec-Pärchen. Das nennt sich POSIX. könnt ihr im Internet nachgucken, wie das heißt. Ist mir gerade entfallen. Aber vom Prinzip her sind das so die zwei Commands, die man braucht. Ich glaube, die sind auch beide als Syscall implementiert. Das heißt, hier wird tatsächlich mit dem Kernel kommuniziert. Das sind Sachen, die ein Programm nicht so von alleine machen kann. Und das ist das, wie man in einem Unix-soiden System ein Programm überhaupt erstmal zum Starten bekommt. Und zwar jedes Programm, egal wie groß oder klein es ist, das ist einfach so, wie ein Programm startet. Das nächste wäre CRT0 bzw. CRT1 und im Mac OS X heißt es CRT1, warum auch immer. In anderen Systemen ist es typischerweise CRT0. Das ist ein kleiner Haufen Code, der beim Kompilieren des Programms immer schon mit reingebacken wird in das Programm. Das heißt, diese Initialisierungssequenz, die ist immer schon da. Und die wird beim Programmstart erstmal angesprungen, um solche Sachen einzurichten, wie beispielsweise in Stack. Für diejenigen, die es nicht kennen, Stack, das ist der Bereich im Speicher, in dem die temporären Variablen in Funktionsaufrufen beispielsweise abgelegt werden oder Rücksprungadressen abgelegt werden. Da hat man dann pro Funktion, in die man reinspringt, kommt dann jeweils auf diesen Stapel, auf diesen Stack, ein Stack-Frame drauf und so kann man dann in Funktionen reinspringen oder wieder rausspringen und man hat dann auch temporäre Variablen. Sowas wird zum Beispiel in CRT0 eingerichtet oder ich glaube, es werden auch die File-Pointer, also 0.1.2, Standard Input, Output und Standard Error wird, glaube ich, auch in CRT0 und CRT1 verkabelt. Also solche ganz, ganz tiefen Low-Level-Basics werden da in dem Bereich eingerichtet. Und was auch passiert, es wird der Linker bzw. Loader angesprochen. Der wird da auch mit angesprochen. Das ist jetzt bei uns unter Mac OS X hier ein bisschen mehr, was da passiert. Wir haben den sogenannten DLD, den Dynamic Loader. Da werden eine ganze Reihe von Sachen initialisiert, speziell für die Objective-C-Runtime. Das ist auch der Teil, wo wir ein bisschen gleich noch Spaß haben können. Da gibt es eine ganze Menge an Infos, die man rauskriegen kann, welche Bibliotheken an welche Adressräume geladen und in welche Adressbereiche geladen werden, was beispielsweise an irgendwelchen statischen C++-Initialisierungen in welche Reihenfolge aufgerufen wird. Sowas kann man über den Loader, beziehungsweise manchmal wird es auch noch Linker genannt, erfahren. Also das ist so ein bisschen Loader, Linker, das gehört so ein bisschen zusammen. Es gibt mehrere Phasen, wie man ein Programm an Bibliotheken binden kann. Das eine ist statisches Linken, da kommen die Bibliotheken gleich in das Programm mit rein. Dann gibt es dynamisches Linken, da werden die Bibliotheken separat dann ausgeliefert. Und da gibt es dann auch noch verschiedene Varianten, dass man beim Programmstart gleich alle Bibliotheken einblendet oder dass man mit DL-Open-Bibliotheken erst noch viel später während der Programmablauf reinladen kann. Das ist also im Prinzip die Abbindung an Bibliotheken, was hier mit Linker- bzw. Loader-Mechanismen gemacht wird. Und dann erst kommen wir zuerst in Unterstrich-Start. Das ist auch einfach per Konvention eine Standardmethode, die da angesprungen wird, die man auch selber überschreiben kann, damit man da selber Code ausführen kann zu dieser frühen Phase. Bzw. dann kommt auch tatsächlich das Main und unser Programm startet. Okay, jetzt hier speziell für die Mac OS X, obwohl das ist noch nicht speziell für Mac OS X. Also es gibt hier im frühen Programmstart schon Potenzial, um Spaß zu haben. Unter Mac OS X beispielsweise gibt es hier schon Möglichkeiten, Betriebssystemkompatibilität einzustellen. Also ich kann hier in diesen frühen Phasen schon, ich glaube, ist CRT0 bis CRT1, da gibt es in Mac OS X 6 verschiedene Varianten von für die verschiedenen Betriebssysteme. Es gibt auch Subvarianten von MachO, von den Headern, die in einem MachO-File inkludiert werden können, die dann teilweise in neueren Systemen erkannt werden, in älteren nicht und dann funktioniert es eben in älteren Versionen nicht. Solche Sachen kann man da schon einstellen. Dynamic Linking habe ich schon erzählt, was man da alles an Pre-Binding, Late-Binding machen kann oder statischen Binding machen kann. Eine ganz witzige Sache ist sowas wie UPX. UPX ist ein Universal Packer for Executables. Das ist ein Beispiel für ein Programm, was quasi als eigener Loader der eigentlichen Programmausführung vorgeschaltet ist, was dazu führt, dass ich das Programm in gepackter Form auf die Platte legen kann und dieser UPX als kleines Starterprogramm vorne in meinem ausführbaren Code dranhängt und erstmal den ausführbaren Code auspackt. Ist eine ganz witzige Geschichte, die auch gerne benutzt wird für solche Sachen wie zum Beispiel Demo-Coding oder Intro-Coding, um Programmcode beispielsweise in 4 Kilobyte an Daten unterzubekommen. Da wird dann ganz gern ein komprimierender Loader mit reingenommen, um die Code-Size möglichst klein zu bekommen. Plus, was wir noch haben, und das ist, glaube ich, dann auch das nächste Slide, es gibt noch Möglichkeiten über Environment-Variablen. PathMagic weiß ich jetzt gar nicht genau, was ich da gemeint habe. Also über Environment-Variablen kann man speziell hier in dieser frühen Umgebung ein paar lustige Sachen beeinflussen, speziell für Debugging-Zwecke typischerweise. Und zwar ist das eigentlich alles hier Magic, die mit dem DLD passiert, mit dem Dynamic Loader passiert. Was haben wir da? Ah, genau, die ersten Beispiele, das sind hier Executable Path, Loader Path, R Path. Das sind hier Möglichkeiten zu beeinflussen, wo nach Bibliotheken gesucht wird. Also auf dem MacCamper beispielsweise, da hat man eine beliebte Technik, dass man Dependencies, also Bibliotheken, die ein Programm benötigt, in einem .app-Paket. Also hier useful to stuff libraries in .app-packages, also dass man diese Bibliotheken innerhalb des app-Pakets mitliefert. Das heißt, ich muss nicht vom User verlangen, dass er erst sich irgendwo in slash user local irgendwas Bibliotheken rein installiert oder in, keine Ahnung, userlib, wenn es irgendwie Systemsachen sind, was auch immer, sondern ich liefere die Dependencies in dem Paket mit, wird das Paket ein bisschen größer, weil dann jedes Paket seine eigenen Dependencies mitliefern muss, aber es hat auch dann genau die Version, die es braucht. Plus ich kann sowohl als Entwickler als auch dann teilweise als End-User, also klassische Mac-End-User macht das natürlich nicht, aber man könnte auch die Bibliotheken hier in diesem .app-Paket dann noch austauschen. Für diejenigen, die keinen Mac haben, .app-Paket, das ist einfach ein Ordner, der heißt .app. Und der wird dann vom Finder, also das ist so die GUI-Shell oder was Windows Explorer ist unter Windows, wird dann als Icon dargestellt und nicht als Ordner. Und wenn man draufklickt, dann wird aus dem Unterverzeichnis Contents macOS das Executable geladen. Und es gibt die Möglichkeit, dass im Contents Resources beispielsweise oder Contents Frameworks oder Libraries dann noch solche Extra-Dateien mitgeliefert werden. Und damit das Programm auch an dieser Stelle sucht, innerhalb dem APP-Paket, ist es möglich, mit Executable-Path oder Loader-Path oder R-Path, der R-Path ist das, was vielleicht Linux-User auch am ehesten noch kennen, das ist das, was es auch unter Linux gibt, das ist der Relative-Path, also relativ zum, ich glaube, zur ausführbaren Datei ist es hier R-Path, können dann Verzeichnisse untersucht werden. Sprich, wenn ich in /contents /macOS bin, dann kann ich einfach eins rauf und dann entsprechend, keine Ahnung, in Resources oder in Frameworks nach einer Bibliothek suchen, die ich gerne haben möchte. Man kann mit dem Install Name Tool. Die Paths sind alle nur für Bibliotheken. Also typischerweise macht man das für Bibliotheken und Frameworks. Also das ist ja auch hier die Ebene auf dem DLD. Also das ist hier die Loader-Geschichte und wir sind jetzt da hier in diesem Mach-O-Bereich. Deswegen ist es hier alles im Bereich von Laden von Bibliotheken. Richtig, genau. Ja. Ich kann natürlich, wenn ich es mit DLOpen mache, von beliebigen Pfaden machen. Also das ist diese Ebene hier betrifft das, was der Dynamic Loader, der DLD macht. Und da gibt es eben die Möglichkeit hier, also das sind auch Header dann im Mach-O-Format, also die ich mit Executable Path füllen kann. Und dann wird eben an diesem Executable Path oder relativ zu diesem Executable Path gesucht. Genau. Ja, genau, mit dem Install Name Tool. Haben wir eigentlich einen Pointer oder sowas? Ne? Das hier. Naja. Also es gibt ein Tool namens Install Name Tool. Das ist sehr, sehr praktisch, um beispielsweise dann Bibliotheken, die man sich von mir aus Macports holt, beispielsweise, in ein APP-Paket zu verfrachten und dann über das Install Name Tool sagen, ja, such mal nach dem Paket hier in dem Verzeichnis. Also auf die Art und Weise kann man dann solche Bibliotheken umtaggen und sie werden dann auch im relativen Pfad gefunden. Was nämlich sonst passiert ist, dass man die Bibliotheken alle in /opt-local hätte, was natürlich der User nicht hat. Und ich kann nicht den Usern zumuten, sie sollen erstmal alle Macports installieren, nur weil mein Programm jetzt, was weiß ich, Image Magic braucht beispielsweise als Bibliothek. Also das wäre es dann für die Cocoa-Entwickler hier unter euch. Könnt ihr mit Install Name Tool die Bibliotheken aus Macports rausnehmen, umbiegen und dann im .app-Paket verwenden. Das ist eine ganz schicke Methode, sowas zu machen. Gut, weiter mit DLD. Also dieses Install Name Tool ist mal schon mal eine witzige Möglichkeit, Bibliotheksladepfade umzubiegen oder Suchpfade umzubiegen. Aber die richtig witzigen Sachen kommen jetzt mit den Environment-Variablen, die man mitgeben kann, um dem Loader verschiedene Debugger-Informationen zu entlocken. Also das gibt hier eine recht schicke Technode, die 2124. Eine richtig lange, aber richtig, richtig spaßige Technode, macOS 10 Debugging Magic. Und ein paar schöne Sachen habe ich jetzt einfach mal rausgeholt. Also das sind wirklich Environment-Variablen, die kann ich ganz einfach beim Programmstart, wenn ich jetzt über die Kommandozeile beim Programm starte, mitgeben. Und dann werden eine ganze Menge lustige Sachen hier ausgegeben über die Details des Programmstarts, beziehungsweise über die Details, was der Dynamic Loader hier an Magic vollführt hat. Und ich würde euch das jetzt mal zeigen, wenn es hier alles in einer vertretbaren Geschwindigkeit funktioniert. Machen wir mal raus. Terminal. So. Also das ist ein blöder Font, das ist eine 1 hier. Also ich mache einfach nur hier die Umgebungsvariablen mit rein. Was habe ich hier? Ich glaube einfach Klang V, genau. Klang ist zurzeit mein Lieblingscompiler. Ein BSD-lizenzierter Compiler, der als Drop-in-Replacement für GCC dienen kann. Und dann, also unter BSD-Lizenz. Oder das ist eigentlich die, was ist das? NCSA/UOI-Lizenz, aber das ist BSD-Style einfach. So, das war jetzt mal hier so. Das. So, Das steht ja auch hier. Also Klang minus V zeigt das hier an. Kann ich mal machen. Klang minus V. Das ist einfach, da sagt der Compiler Hallo. Also hier Klang Version 2.8. Genau. Und mit diesem DualD-Printops kann man sich jetzt hier vorne, das ist so der einfachste Fall, gibt der Loader hier die Argumente mit aus. Spannender wird es jetzt hier, wenn wir ein paar andere Sachen mit reinpacken, zum Beispiel mal die Libraries. Dann können wir uns anschauen, welche Libraries hier geladen werden. Da kommen dann schon ein paar lustige Sachen bei raus. Zum Beispiel hier kann man sehen, das ist jetzt mein Klang, der kommt aus slash opt local. Hier, das ist mein eigentliches Klang-Binary. Der linkt gegen die libllvm, die ja auch lokal, die ja auch hier relativ in opt local rausholt. Dann die libsystem, die ist immer dabei bei macOS 10. libfvi ist mit eingebunden, libstdc++. Klang ist ein C++-Programm. Und am Schluss noch die libmath common, die auch noch mit reingenommen hat. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen noch mehr. Die Lib-Statistics, die Print-Statistics, da kommt jetzt dann. Noch mehr Metadaten, also hier Time, Images loaded, Initializer Time. Gut, ist doch nicht so spannend. Initializers, das ist für die C++-Leute ganz witzig. Ja, also hier toller, lustiger C++-Code, bei dem eine ganze Menge an Initialisierungsblob aufgerufen wird. Was da jetzt genau initialisiert wird, müsste man sich jetzt mit Speicher anschauen. Da müsste man dann uns hier die Segments anschauen. Das können wir jetzt als nächstes machen, Segments. Hier wird dann genau angegeben, in welchen Speicherbereichen welche Bibliothek reingemappt werden. Zum Beispiel Mapping libffi. Habe ich den Textbereich, Databereich, Link-Edit-Bereich und Data-Bereich. Ach, noch ein Data-Bereich. Gut, das ist für Prefetching. In die jeweiligen Bereiche hier von da bis da wird das reingeladen. Gut, mit dem GDB könnte man sich dann jetzt noch ganz genau anschauen, was denn da tatsächlich passiert. Gut, es stand ja auch hier schon drin, was für eine Bibliothek das ist. Pff, naja, gut, okay. Also gibt es irgendwelche Cocoa-Entwickler hier überhaupt im Publikum heute? Naja, also es ist jedenfalls nützlich, sowas zu haben als Cocoa-Entwickler unter macOS 10. Ja, gut. Ja, um mal Informationen rauszukriegen aus so einem System. Was hier noch des Weiteren ist, Image-Suffix. Auf die Art und Weise kann ich Debug-Varianten der Bibliotheken laden. Es gibt zum Beispiel vom System ein paar Debug-Varianten ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Libsystem-Debug-Version hat, aber zum Beispiel malloc kann ich in Debug-Varianten bekommen. Da gibt es auch die gmalloc für guarded malloc, um mehr Crashes zu bekommen, also dass Fehlallokationen gleich richtig crashen. Ja, genau, das ist ja das Beispiel hier. DualD, Insert Libraries, Userlib, Libgmalloc, das ist diese Guarded-Malloc-Implementierung, die ein bisschen schneller abstürzt oder schneller Abstürze provoziert als die normale Malloc-Implementierung, um eben Speicherverletzungen schneller zu finden. Gehen wir hier weiter. Ja, ich glaube, die Segmente haben wir, glaube ich, gerade eben schon gesehen. Wir haben hier gut Page Zero Text, Data war noch da. Das sind einfach die Segmente, die man halt typischerweise so haben will. Text ist das Segment, in dem der tatsächliche Code dann platziert ist. Page Zero ist, glaube ich, einfach nur das erste Segment, also was an Adresse 0 abgelegt wird. Da ist typischerweise auch tatsächlich einfach nur ein Haufen Nullen dabei und es fehlt die Berechtigung, hier Code auszuführen, damit es auch immer schön knallt, wenn ich, beziehungsweise es fehlt die Berechtigung, Code zu lesen, damit es gleich schön knallt, wenn ich Nullpointer dereferenzieren möchte. Ja, eine Kurve noch bekommen. Das wären mal so Beispiele hier für solche Segmente. Was ein sehr witziges Segment ist, ist die Compage. Die Compage wird kurioserweise fast in keinem Tool angezeigt, ist aber in jedem Programm eingeblendet. In der Compage gibt es schön optimierte Varianten, beispielsweise von Memcopy oder gut, Bcopy ist ja fast das gleiche. Ich glaube, ein paar String-Methoden sind auch mit hier in der Compage drin. Das ist eine sehr schicke Möglichkeit, um speziell auf die Maschine, die jetzt gerade auf der der Code ausgeführt wird, um speziell optimierte Implementierungen dieser Funktionen zu haben. Das ist eine sehr schicke Sache. Da bekomme ich dann also, keine Ahnung, eine Implementierung, die jetzt speziell für meinen Core-2-Prozessor mit Prefetching und SSE-Instruktionen genau das an Performance bringt, was man hier im optimalen Fall kriegen kann. Das ist eine sehr, sehr schicke Sache, ist irgendwie sehr schlecht dokumentiert, man findet immer kaum Info drüber. Auch die Tools geben die Compage oft nicht aus mit als Segment, aber es ist da und ist ganz witzig zu wissen, dass solche Sachen... Das kommt, also das ist... wer es in die Zahl reinschreibt, weiß ich gar nicht. Ich meine, du erbst es halt natürlich durch diese ganzen Fork-Exec-Geschichten immer. Die Implementierung ist... irgendwo im Kernel. Also der Kernel unter Mac OS 10, das ist der XNU, beziehungsweise 10NU, wie auch immer man das ausspricht. Also 10 ist not Unix. Nehme ich mal an, wäre so der Gag da dahinter, hinter XNU. Da ist es irgendwo zu finden. genau, und als letztes, ich glaube, das ist das letzte dann von dem Teil hier, diese CRT1. Hier habe ich einen LD-Aufruf, Dynamic Arch. Hier wird die, also das ist tatsächlich was, also wenn man ein aktuelles Xcode, also mit einem aktuellen macOS 10.6, sich mal anschaut, was der Compiler da macht, also der Compiler, beziehungsweise der Compiler-Driver ruft ja nicht nur den Compiler auf, sondern auch einen Assembler und einen Linker. Und hier, das ist der Linker-Schritt, also hier wird dann der LD aufgerufen, mit ein paar Flags und hier ist dann auch macOS 10 Version Mint angegeben als 10.6 und es wird dann, das ist glaube ich auch inzwischen Default, es wird dann per Default die CRT1 für 10.6 hier mit inkludiert. Es gibt, wenn ich frühe Versionen auch noch unterstützen möchte, muss ich eine andere Version von der CRT1 hier inkludieren, dann geht es mit dieser CRT1 für macOS 10.6 nicht. Das ist nur ein Object-File, also hier .o, das ist ein kleines O, das ist nur ein kleines Object-File, das ist ein kleines bisschen Code, man kann sich das auch anschauen, das ist jetzt, also wir machen jetzt hier keine Assembler-Exegese hier, man kann sich's anschauen, lustigerweise heißt das Projekt CSU, ich weiß nicht warum, das hat jetzt die Leute in München mehr gefreut, dass das Projekt CSU heißt, gibt es bei opensource.apple.com zum Downloaden und dann kann man sich mal auch hier das on Detail anschauen, was passiert. Ich glaube, das Ding war ziemlich gut kommentiert. Da ist eine Menge an Kommentaren dabei, was da passiert und was genau, wie, warum aufgestellt wird. CRT0, soweit ich weiß. Ja, also ich weiß nicht, warum es hier 1 ist und da 0 ist, aber die CRT0 gibt es genau nach dem gleichen Schema auch unter Linux. Ja. Also du kannst mal, wenn du nach Hause gehst, mit gcc-v dir anzeigen lassen, also irgendwas kompilieren. Ich mache das mal hier. Okay, Tobi sagt's auch. Also ich mache jetzt einfach, also wenn ich hier diesen Klang ist Drop-in-Replacement für GCC, also der müsste genau gleich funktionieren wie GCC. Mein Rechner ist sehr langsam, da fehlt eine ganze Menge Arbeitsspeicher. Ihr werdet euch, ich zeige euch mal, na Gott, egal, damit ihr was zu lachen habt. Ich soll dringend mehr RAM für die Kiste hier oder am besten eine ganz neue Kiste kaufen. Ich glaube, ich habe hier einen gegraben. Es ist völlig egal. Ja. Also das ist hier ein ganz normaler. Ich kann auch ein GCC, glaube ich, benutzen. Ich habe ein GCC auch hier. Ja, ich mein, ja. Das ist swappt halt. Und swappen ist halt langsam. Nein, da sind ja ganz viele Tabs offen, die ich nur alle brauche. hier mit dem V-Flag kann man dann sich diese ganzen Phasen anzeigen lassen. Also hier GCC-V, da haben wir hier erstmal ein bisschen hier in Einführung, mit was er konfiguriert wurde. Dann geht es hier tatsächlich los. Hier haben wir die erste Phase. Hier wird kompiliert in einen .s-File. Also hier haben wir Assembly-File dann als Output. Wo ist der nächste Schritt? Hier, dann haben wir einen Assembler. Das ist hier das AS. Ah, genau, mein Cursor wird angezeigt. Also hier mit dem AS wird als nächstes fortgefahren. Da wird aus dem .s-File ein .o-File. Und dann haben wir hier. Ja, die sind halt random. Und als allerletztes, gut, okay, das Collect 2 versteckt hier noch ein bisschen den Linker-Aufruf. Also hier dahinter kommt dann der Linker eigentlich. Und hier haben wir auch diesen minus L CRT1 für 10.6. Das ist also Default-Verhalten, dass hier schon die 10.6-Variante inkludiert wird. Ich glaube, wenn wir uns diesen Collect-Aufruf hier rausziehen, dann kann man dem auch nochmal einen minus V mitgeben. Und dann ja, gut, egal. Da fehlt ihm jetzt. Ja. Ah, okay. Ja. Object-File macht, ja. Ja. Genau, ja. CRT0, ja. Okay. Let's move on. Eigentlich war dieses Tiny.c ja schon der Hinweis auf den nächsten Teil jetzt. Minimization, wir spielen eine Runde, mach O Golf. Ja. Ziel von, also, weiß nicht, also falls jemand Golfspielen nicht kennt, unter Nerds bedeutet Golfspielen nicht auf dem grünen Rasen mit so einem kleinen Wägelchen rumfahren und so einem komischen kleinen Ball in Löcher reinverfrachten, sondern Golfspielen heißt mit möglichst wenig Schlägen, also Tastenanschlägen in dem Fall, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also die Pearl-Jungs haben das, glaube ich, eingeführt, von denen kommt es, glaube ich. Die sind auch, gut, die sind immer so drauf, die spielen immer Golf. Konkret hier wäre das in unserem Fall mit möglichst wenig Bytes das kleinstmögliche valide macOS 10 Executable, also eine volle Applikation zu bauen, die auch irgendwas Sinnvolles macht und eben möglichst kurz ist. Zum Beispiel 42 zurückgeben, genau hier. Also int main return 42. Das war so, das ist eigentlich so das dümmste, kleinste, was man überhaupt machen kann. Irgendwas zurückgeben. Nämlich in dem Fall 42. Jetzt habe ich auf den Folien einen strategischen Fehler gemacht. Ich habe mir gleich die Antworten schon mitgeliefert. Also mein Lieblingscompiler zurzeit ist ja Clang. Das heißt, ich gehe her mit dem Clang, nehme mir so einen C-File, tiny.c, in dem drin steht int main. Return 42. 42 ist eine schöne Zahl. Und dann kommt da ein Programm raus, das ist über 8 Kilobyte groß. Also nur für dieses Return 42 haben wir 8,6 Kilobyte. Und es ist natürlich also ein Riesenhaufen Code eigentlich für ein Return 42. Das ist eigentlich schwer nachzuvollziehen, was da so drin, was er da macht. Ja, also wir können mal schauen. Also ich habe hier, wir können das nebenher alles überprüfen, was da passiert. Und zwar auf dem Mac ist das O-Tool. Jetzt kompilieren wir das erstmal nochmal schön hier mit Klang. So genau, 8608 Bytes. Und mit O-Tool können wir uns anschauen. Oh, was war das? Ich glaube, minus groß L war das. Welche Bibliotheken benutzt werden? Also er linkt nur gegen die Libsystem. Mehr macht er nicht. Also mehr Bibliotheken gibt es nicht und gegen die linkt er auch nur dynamisch. Also die ist ja auch nicht in dem Programm mit drin. Es sind höchstens die Ladeaufrufe mit drin, dass er die Libsystem laden soll. Ja, aber eigentlich mehr ist es nicht. Beziehungsweise wir wissen jetzt ja, also mindestens die CRT1 ist ja mit drin. Wo liegt denn die CRT1? Wüsste ich jetzt gar nicht, wo die liegt. Wir könnten mal gucken, wie groß die ist. Das weiß ich dem selber gerade gar nicht. Wo hatten wir die? Ja, es gibt ein Locate. Können wir mal schauen. Boah, 12,9K. Mein Gott, das ist alles fett. Also offensichtlich tut er uns sogar schon Sachen rausschmeißen aus der CRT1, die wir nicht brauchen. Sonst wären wir mindestens 12,9K groß. Ja, aber das ist trotzdem, also für einen Return 42 ist es trotzdem alles viel, viel zu fett. Man kann mit Strip ein bisschen Debug-Infos rauskriegen, also so weiß ich, Methodennamen oder sowas in Richtung müsste man damit rauskriegen. Aber ja, es ist trotzdem alles zu fett. Ah ja, genau, um zu zeigen, dass es auch wirklich tut, was es soll, können wir es auch nochmal ausführen. Was ist das? Da, Fragezeichen. Ja, 42. Also für diejenigen, die es nicht kennen, ich habe einfach gerade das Programm ausgeführt. Also per Default heißt es so, ein Programm ist kompiliert R-out. Das ist eigentlich eine Referenz, glaube ich, an ein anderes Executable-Format von früher, das R-out-Format. Es ist aber kein R-out-Format, es ist Macho-Format, es ist einfach nur Konvention übrig geblieben, dass es halt R-out per Default heißt, wo man nichts angibt. Also mein R-out-File ist ein Macho-File. Und mit dem Echo $42, das ist auch so ein Spezialkommando eben, kann ich mir Echo Dollar Fragezeichen, sorry, mit Dollar Fragezeichen kann ich mir den letzten Return-Wert ausgeben lassen. Das in dem Fall hier die 42 ist. Also es tut auch das, was es soll. So, was könnte man tun? Vorschläge? Boah, nix. Nico? Scheiße in Assembler. Ja, das machen wir gleich. Ja, genau, No Start Files. Hey, Nico, super. Genau, No Start Files. Das wäre also der nächste Schritt, den man eigentlich machen könnte. Wir können, oh, was war das? Schauen wir mal den nächsten Schritt an. Tun wir das mal hier noch verkleinern. Ein bisschen zur Seite. Also mit O-Tool TV. Hier, genau, mit O-Tool minus TV können wir uns den tatsächlichen Code mal anschauen, der hier in diesem Fall drin ist, in diesem 8 Kilobyte großen Executable. Und dann sehen wir hier, da ist immer eine Menge, also Text-Section, das ist die Code-Sektion. Wir haben hier einfach mal ein Disassembly gemacht von der Code-Sektion in diesem Fall. Da haben wir erstmal eine ganze Menge Zeug in Start. Lalalala. Und dann hier unsere eigentliche Main. Du musst einfach nur unseren Base-Pointer hier pushen. Was haben wir hier? Stack-Pointer. Das ist die 42. Bitte? Genau, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Hier Move 2a müsste 42 sein in ERX. Ja, dann poppen wir raus, Return, fertig. Das ist eigentlich das ganze Return 42, was wir brauchen. Und mehr bräuchten wir eigentlich gar nicht. Jetzt können wir versuchen, ob wir vielleicht nur mit diesem Ding schon zurande kommen. Also. Ich habe hier da mal was vorbereitet. Das ist jetzt hier die Datei tinyasm.s. Das ist jetzt also schon ein Assembler-File. Da haben wir hier, also das Main können wir uns gleich ganz sparen. Wir haben einfach nur Start und machen genau das, was wir gerade eben gesehen haben, auch in der Disassembly. Wir pushen den Base-Pointer. Dann move wir den, was, ich kriege die Reihenfolge nicht mehr zusammen. Dann kommen wir das 42 in ERX rein, leave, return, fertig. So. Und ja, was wir jetzt dann uns ersparen wollen eigentlich, sind diese ganzen Start-Files, dieses CRT1 Blub hin und her. Und um das zu erreichen, können wir dieses Minus No Start-Files mit übergeben. Und dann müsste das auch so tatsächlich kompilieren. Nochmal den Klang. So, tiny. Asm.s minus no. So. Dank diesem minus no start files beschwert er sich zum Beispiel auch nichts. Worüber? Was würde er normalerweise hier sagen? Ja, du hast kein Main. Genau, die Dependency of the Main-Funktion kommt nicht aus diesem CRT1 oder CRT0. Und durch diese no start files haben wir das jetzt eben nicht. Wir haben einfach nur, wir können mal gucken, hier nochmal TV. Jetzt haben wir hier beim Disassembly wirklich nur noch unser Start mit dem Code, den wir angegeben haben. und es ist schön kurz. Super Sache. Ja, es ist, also gut, was natürlich viel zu lang ist. Also hier, out. Wir haben hier diese 4000 Bytes, also 4000 Bytes sind immer noch viel zu lang, das stimmt. Aber es geht auch gar nicht. Sieht jemand einen Fehler? Also müsste das, würde das so funktionieren? Weiß ich nicht mehr. Also, der Gag ist, es geht eh nicht, weil, warum? Ja, was für eine Rücksprungadresse soll er denn nehmen? Also, da ist ja nichts. Also, wir haben ja jetzt irgendwie keine schöne Umgebung mehr. Die ganzen Startfiles sind weg. Alles, was CRT1 normalerweise machen würde, ist nicht da. Also, einfach einen Return zu machen, geht hier nicht, weil wohin soll er denn returnen? Da ist ja nichts. Was wir bräuchten, wäre, ja, was bräuchten wir? Bibliothek, hallo, wo denkst du hin? Aber die Exit-Funktion war schon richtig. Also was brauchen wir? Ja, was macht denn CRT1 im Schluss? Wir können in CRT1 gucken, was also wenn ich aus der Main-Funktion einen Return mache, dann komme ich quasi zurück in diesen CRT1-Bereich oder CRT0-Bereich. Und das, was CRT0 oder 1 ultimativ macht, ist genau das, was wir jetzt auch machen müssen eigentlich als nächstes, nämlich halt einen Syscall rufen mit Exit0 oder Exit. Ja, Syscall. Ja, Syscall ist. Okay, weil du es bist. Der Kernel ist deine Bibliothek. Also, wir brauchen jedenfalls einen Syscall, um einfach Exit aufzurufen und fertig. Dann ist das Programm aus. Dann brauchen wir auch nichts irgendwie zum Returnen oder sowas nicht. Und dann ist halt Schluss aus. Und das ist, was wir haben wollen. Wir wollen die 42 irgendwo ablegen, dass sie verwendet wird. Ich glaube, in ERX müssen wir sie ablegen. Und den Syscall für Exit rufen und dann ist fertig. Also das hast du ja wohl bloß gemacht, weil der Nummer die 42 zweimal auf. Die 2 mal als 4. Ja. Kein Kommentar. das würden wir dann jetzt dann machen. Also wir sind natürlich dann eben noch nicht fertig. Eigentlich brauche ich den Diashow-Modus gar nicht machen jedes Mal. Na egal. Also der nächste Schritt. Tada! Yeah, wir können jetzt alles schön per Hand machen. Und zwar ist es jetzt nicht mehr ein Punkt S-File, sondern ein Punkt ASM. .asm, das ist eine alternative Möglichkeit, Assembler zu schreiben. Oh, ich kann es mir auch mal nie merken. Ich glaube, das, was wir gerade gesehen haben, was auch GCC verwendet, ist 50-50 Chance, AT&T-Syntax. Und das, was man eigentlich haben will, was jetzt auch in .asm genommen wird, was NASM verwendet, was YASM verwendet, ist dann die Intel-Syntax. Ja. Genau, und da haben wir jetzt, ich habe hier zwei Files. Ich habe hier einmal mein File, was natürlich viel toll kürzer ist. Und ich habe das File, was ich als Inspiration genommen habe hier für diese Ebene von Amit Singh. Und die werde ich jetzt euch auch mal zeigen, weil was da jetzt hier gemacht wird, ist tatsächlich mal wirklich diesen Mach-O-Kram, um den es die ganze Zeit geht, tatsächlich komplett ganz zu sehen. Und zwar halt in verkürzter Form, sprich in der minimalstmöglichen Form. Gucken wir uns das mal an hier bei Amit zuerst mal. Also ein bisschen größer. Was hier gemacht wird, ist eigentlich schon fast, also eigentlich ist es ehrlich gesagt auch nicht wirklich Assembler sogar, weil was wir hier machen, ist erstmal mit diesen DD und DB, also DD ist, also DB sind einzelne Bytes, die ich definiere, und DD ist ein ganzes Wort, was definiert wird. Und was hier passiert ist, wir bauen uns erstmal überhaupt so einen Mach-O-File zusammen, und zwar byteweise selber von Hand. Das heißt, wir brauchen hierfür eigentlich am Schluss auch gar keinen Linker mehr. Wir machen jetzt also alles selber. Wir machen den C-Code mal lang hinter uns gelassen. Den Assembler haben wir auch schon mal gemacht und wissen, was wir wollen, aber den brauchen wir auch nicht mehr. Linker brauchen wir auch nicht mehr, weil Bibliotheken wollen wir eh nicht. Das ist alles nur viel zu dick. Ladebefehle sind auch alle doof. Wir wollen nur die 42 haben in einem Register und dann den Syscall für Exit aufrufen. So, ich sehe es. Feedface. Ja, okay. Ja, stimmt eigentlich. Ja, man hätte Feedface reinschreiben. Also so Klassiker unter Unix-Systemen ist es ein Klassiker, sonst wahrscheinlich auch. Die ersten 4 Bytes, dann hat man irgendein Magic Value, damit zum Beispiel File sagen kann, was es für ein File ist. Für Mach-O-Executables ist es jetzt hier am aktuellen Beispiel Feedface. Früher war es eigentlich mal ein Coffee Babe. Was ein Konflikt war mit Java, genau, Java hat den gleichen Fortran-Code hier für den Magic-File-Type. Feedface, oh ja, man muss natürlich, also das ist hier, man muss es lesen hier, das ist also Hex, F-E-E-D und dann F-A-C-E, Feedface. Also, also das ist unser Magic-Header hier für den File-Type. Dann haben wir hier CPU-Subtype, also da werden ein paar Felder gesetzt. Das ist hier jeweils eine Wortbreite hier. Zum Beispiel CPU-Type 7 ist der ganz normale x86er im Subtype All. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, was es da noch für andere Subtypes gibt. Dann File-Type ist ein Executable-File. Dann Number of Commands. Kennt jemand das QuickTime-Format mit den Atomen beispielsweise? Oder? Also es gibt gar nicht so viele Arten, wie man Files mit variabler Länge organisieren kann. Also oh stimmt, ja genau, da gab es einen über QuickTime. Ja. Also es gibt gar nicht so viele Arten, wie man Dateien organisiert, die variable Länge haben können. Was heute typischerweise die meisten Leute kennen, sind irgendwelche magischen Jobzeichen. Zum Beispiel XML, HTML funktionieren so, dass man die spitzen Klammern eben als Stoppzeichen hat. Damit kann man Organisation machen mit variabler Größe beispielsweise. Was hier gemacht wird, ist auch was bei QuickTime gemacht wird. Und zwar, ich habe Bereiche, Segmente, wie auch immer ich das nenne. Also hier sind es, ich glaube erstmal, gut, die ersten paar sind Commands. Ich habe immer einen definierten Header. In dem Header steht, was für ein Typ von Speicher als nächstes kommt, also was da drin steht. Und es steht drin, wie lange dieser Speicherbereich ist. Und auf die Art und Weise kann ich auch variabel lange Dateien wohl strukturiert anlegen, indem ich so eine Art, ich kann es auch verschachteln, dann habe ich so eine Art Baum. Also ich habe hier in diesem Fall jetzt, ich habe 2 Sektionen, 2 Commands, die kommen. Die Command Size ist hier von Start bis Commands. Jetzt muss man mal schauen, wo das ist. Also CMDS ist es hier. Und Start müsste ganz unten sein als Label. Genau hier Start, hier unten als Label. Also dieser ganze Bereich, das ist der Bereich, den wir hier als Size für die Commands haben. Das kann uns also der NSM nachher dann auflösen, diese Labels, diese Adressen, wo diese Labels sind. Und auf die Art und Weise habe ich die Command Size definiert. Flex bin ich mir gar nicht sicher, was das hier an der Stelle gemacht hat. Aber wir haben jetzt hier dann unseren Header, also unser File-Info. Dann den Header, was haben wir hier überhaupt? Ein Executable für x86 und dann die Anzahl von Commands, die kommen, Command Size, die kommt und die Flags. So. Gut, also 2 Commands haben wir definiert. Das erste Command, was kommt, ist LC-Segment. LC-Segment ist einfach nur die Ankündigung, dass als nächstes hier ein Segment kommt. Das Segment, das kommt, ist das Textsegment, weil das ist auch das, was wir im minimalen Fall eigentlich auch brauchen. Wir brauchen mindestens einmal ein bisschen Code. Das ist also hier der Text. Segmentname, Roman Kain. Die Adresse, an die es geladen wird, ist 1000. Also halt hier hexadezimal, was ist das? Keine Ahnung. Also hier wird die Adresse spezifiziert. Es wird die Größe spezifiziert des Bereiches, den wir hier definieren. Der Offset im File. Die File Size. Max Prots. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Dann nochmal Sections. Adresse, wo wir reinspringen wollen. Die Size nochmal hier, dann Offset, Alignment, bla bla bla. Gut, okay, das ist nicht so spannend, können wir auch einigermaßen überspringen. Was nochmal witzig ist, ist hier dann der Bereich Unix-Thread, das ist das zweite Command. hier in dem Unix-Thread, das ist hier 80 Bytes groß, haben wir wieder ein bisschen Header. Also gut, Command-Typ und Command-Size. Und in dieser Command-Size, in diesen 80 Byte, ist dann definiert, dass wir hier ein i386-Thread-State haben. Und es wird hier die initiale Belegung von Registern definiert. Also ich habe einen komplett wohldefinierten Registersatz, wenn das Programm startet. Typischerweise, was man hat, ist einfach eine Initialisierung auf 0. Und der Program-Counter wird einfach mal auf die Startadresse gesetzt. Und das ist alles, was hier passiert. So. Auch dieses Start-Label wird dann von NSM dann wieder übersetzt in die tatsächliche Adresse, die dann Start wirklich hat. Nämlich hier als nächstes in dem Fall kommt diese Implementierung mit dem eigentlichen Code. Was machen wir hier? Wir machen hier ein XOR ERX, das heißt, es wird hier auf 0 initialisiert. Das kann man sich eigentlich sparen, weil wir haben es eh wohl definiert auf 0 hier. Dann wird es inkrementiert um 1. Das heißt, wir haben hier eine 1 drin stehen. Oh ja, genau, dass in ERX eine 1 drin stehen muss, ist aus irgendeinem Grund ein Requirement von dem Exit Syscall. Wenn in ERX keine 1 steht, dann funktioniert mein Syscall nicht. Warum auch immer. Also muss einfach so sein. Hier. Ja, das kann sein, dass eins der Exit Syscall ist. Weil das die 80 hier, das ist gar nicht die ID für Syscall, sondern das ist einfach nur allgemein Interrupt. Ja, wahrscheinlich ist Exit einfach der Syscall 1. Hast du recht? Darauf kommen wir dann. Genau. Jetzt sind wir auch schon gleich durch. Also wir haben die D42, die wollen wir natürlich haben. Und warum wir jetzt hier 4 Byte vom Stackpoint abziehen, weiß ich auch gar nicht mehr genau. Keine Ahnung. Ist irgendwie noch so drin. Ja, also wir haben hier alles mit 0V definiert, ja. Aber warum 4 Byte abziehen von 0? Bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher.
Moment, das heißt der Extreme Stack Pointer. Das haben wir ja da noch erhöht. Wir stellen jetzt den Syscall aus, dann wird er gerade wieder ein paar zweite Parameter. Und Zug auf einen Pointer von 4 lässt sich vermutlich kürzer kodieren, als einfach nochmal Null zu pushen.
Könnte sein. Ja. Man weiß es nicht. Aber es ist ja eh suboptimal hier, weil meine Version ist viel kleiner. Ich weiß gar nicht genau, wie es ist. Ja?
Und zwar, es geht darum, dass du den Byte pusht und du brauchst den Pointer höchstwahrscheinlich auf einer 64-Byte-Bit-Byte-Reihe. Und wenn man im zweiten Teil, der pusht automatisch auf 32-Bit erhöht, aber wenn dann Betriebssystem 64-Bit-Byte-Reihe erwartet, der Prozessor aber 4-Byte-Byte-Reihe macht,
Ja, das müsste ein ABI-Requirement sein, oder? Kein Prozessor-Requirement.
Jetzt müsste ja doch ein Requirement sein.
Ja, also Application Binary Interface Requirement müsste das eigentlich sein. Das könnte für macOS 10 sogar stimmen. Bin ich mir aber nicht... Wir schauen mal meine Version, ob ich es dann noch übernommen habe, weil ich habe natürlich versucht rauszuschmeißen, was geht. Vielleicht habe ich es rausgeschmissen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mal schauen. Oh, nee, halt, hey. Da gibt es nämlich gar nicht mehr. Und zwar, ich habe diesen ausführbaren Code. Ja, doch, hier gibt es noch. Ich erkläre nebenher, was ich gemacht habe. Also vom Prinzip her ist es mal ein ähnlicher Aufbau. Also ich habe hier einfach wieder angefangen mit diesen ganzen Header-Geschichten. Also hier die ersten Magic, dieser Fortchar-Code, die ersten 4 Bytes Magic-Type. Dann was für eine Art von File wir hier haben. Executable für x86. Ich habe immer noch 2 Commands. Also man wird einfach nicht kleiner als diese beiden Commands. Dann habe ich aber hier die Command Size von Commands bis End gemacht. Also hier dann entsprechend abziehen, um die Größe zu haben. Commands ist hier oben, gleich das nächste. Und End ist einfach hier Ende. Da kommt also nichts mehr. Ich habe jetzt hier eigentlich keinen Codebereich mehr, der hier kommt. Diesen Codebereich habe ich nämlich dann da oben drin stehen. Hier ist dieses Segment-Command, in dem definiert wird, in welchem Adressbereich der ausführbare Code stehen soll. Und was ich gemacht habe, ich habe in diesem LC-Segment-Bereich, der definiert, wie das Memory-Layout gemacht werden soll, in diesem Bereich habe ich meinen Code untergebracht. Und zwar gibt es hier nach diesem Label-Text, gab es noch diesen Segment-Name. Und Seg-Name, da waren einfach nur ein paar Nullen vorher gestanden. Und das ist ja irgendwie Blödsinn, da Nullen stehen zu haben. Also ja, man könnte da ja auch Code unterbringen, da wo diese Nullen stehen. Und genau das ist hier passiert. Also statt diesem DB ein paar Nullen bin ich hergegangen und habe geschaut, gut, was brauche ich was ist das Minimum an Instruktionen, das ich brauche? Und da habe ich hier erstmal dieses Push. Also ich hab hier ein paar Nullen erstmal vorne drin stehen als Füller, weil es muss ja insgesamt wieder genau die gleiche Größe haben, wie es ursprünglich gehabt hat. Also habe ich hier vorne einfach mal den Füller nach vorne getan. Falls irgendwie nochmal irgendwer darauf zugreift, dann findet er da einfach Nullen und guckt vielleicht nicht weiter. Ist vielleicht mal eine sichere Variante, dann machen wir die Nullen einfach nach vorne. Und den Code habe ich ans Ende gestellt. Das heißt hier, dieser Bereich ist insgesamt, na komm, dieser Bereich ist insgesamt nachher übersetzt in Maschinencode, genauso groß wie der Bereich, der ursprünglich hier reserviert gewesen ist. Naja, und hier habe ich jetzt meine 2 Bytes für das Push, 42. Also das wird nachher kodiert in eine 2 Byte breite Instruktion. Dann habe ich hier wieder diesen Sub-ESP4, also eine Wortbreite, also 4 Bytes abziehen vom, das ist Extended Stack Pointer, oder? Ja, ESP? Ja. Das war früher, also deswegen habe ich vorhin mal erwähnt hier im Vorgespräch, dass der NSM1 nicht reicht hier, um da mitzumachen. Wobei, ich glaube, der NSM1 hätte es auch gekonnt, wenn man da die Optimierung mit einschaltet. Das war per Default nicht an. Im NSM2 ist es per Default an und der YSM macht es sowieso schon immer. Also man kann hier im x86 mit verschiedenen Instruktionen das Gleiche erreichen. Und hier diesen Sub-ESP4, den kann man auch in einer 3-Byte langen Variante bekommen vom Assembler und deswegen ist es hier nur 3 Bytes lang und dann hier der Interrupt, der auch nur 2 Bytes lang sind. Das heißt, wir haben hier 5, 7 Bytes plus 3 Bytes sind 10 Bytes und das müssten hier 10 Bytes sein. Ah, das ist die 1. Okay, die 1 haben wir jetzt hier aber nicht, weil die 1... Wir haben ja vorhin schon mitbekommen, wir haben hier einen wohldefinierten Zustand aller initialen Register. Die 1 können wir auch hier tatsächlich in das Feld reinschreiben für EAX. Also hier haben wir uns dieses XOR EAX, EAX, also einfach Initialization auf 0 und dann Increment bei 1 haben wir uns gespart und einfach gesagt hier, ja, wir machen hier eine 1 rein. Ansonsten hätte es, glaube ich, gar nicht gepasst. Ja, Laufzeitoptimierung, richtig, dann ist es auch noch schneller. Wahnsinn. Aber ich glaube, es hätte auch gar nicht gepasst sonst, weil in diesen 3 Bytes hätte man, glaube ich, dieses XOR, ERX, ERX und dann Increment ERX bei 1 hätte man, glaube ich, gar nicht in 3 Bytes untergebracht. Oder doch? Echt? Increment 1? Ah, da hätten wir es vielleicht sogar hingekriegt. Ja, okay, ja, genau, richtig. Also, ja, also, so ist es viel cooler, genau. Es gibt witzigerweise die Möglichkeit, einen Stack vorzudefinieren, aber das ist so lang und so, also das ist, also was wir hier haben, wir haben immer noch eine Menge Nullen hier eigentlich. Und hier diese ganzen, wir haben eine ganze Menge Register, die einfach auf Null initialisiert sind, da könnte man eigentlich auch noch Zeug reinschreiben, aber das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Und einen Stack vorbereiten, gut, warum? Ja. Ja, ich glaube, deswegen muss man hier diesen Dekrement machen um ein Wort, oder? Damit er das als Rückgabewert mit der richtigen Adresse dann nimmt. Genau, da holt er sich die 42 her. Deswegen muss man den Stackpointer dekrementieren. Ja, aber der wird automatisch, Ich glaube, Herbie hat recht, der Pointer zeigt auf die nächste, das heißt, er wird dann nachher wieder inkrementieren und dann passt's. Ja, haben wir uns das auch nochmal. Haben wir uns das auch wieder erschlossen. Super. Yeah. Ja, eigentlich, also das war, also mehr. Das Traurige ist, mehr Magic können wir gar nicht machen hier unter macOS 10. Es gab unter macOS 10.5 noch die Möglichkeit, also hier ist nochmal das Ganze dann aufsummiert, was wir haben: 28 Byte Header, 56 Bytes für das LC-Segment und 80 Byte für Unix-Thread. Kleiner als das wird man wahrscheinlich nicht werden können, weil der Mach-O-Loader in macOS 10 hat einen Rewrite bekommen in macOS 10.6. Früher gab es noch die Möglichkeit, dem Loader anhand von Offsets zu sagen, wo ein Segment anfängt, und dann konnte man auch die Segmente verschränken ineinander. Also ich weiß gar nicht genau, ob es so funktioniert hat. Man könnte zum Beispiel sagen, das LC-Segment fängt an bei Byte 29. Dann haben wir eben dann hier die 56 Bytes für LC-Segment. Und dann könnte man sagen, ja, aber das LC-Unix-Thread, das fängt an bei 70, 80, keine Ahnung, bei Byte 60. Also irgendwo mitten im LC-Segment drin. Also man könnte sowas verschränken. Das wird auch gemacht beispielsweise in dem Worldwide Introduction to 11. Das ist das klassische Beispiel, wo man also 11 Golf spielt. 11, das ist die, das schreibt sich ELF. ELF, das ist das Pendant zu Mach-O und der Linux-Welt, beziehungsweise in den meisten anderen Unix-Systemen. FreeBSD benutzt auch 11, soweit ich weiß. Da gibt es ein lustiges Tutorial, wo 11 Golf gespielt wird, und da wird auch diese Verschränkung verwendet. Und man könnte damit auch nochmal lustige Verkürzungen erreichen, aber mit dem neuen Loader in macOS 10.6 geht es nicht mehr. Da ist, ich glaube, da wird ein File-Pointer einfach nur streng monoton inkrementiert. Also ich kann nicht irgendwie zurückspringen irgendwo in den Bereich, in dem ich schon mal gewesen bin. Das geht also leider nicht mehr. Unter 10.5 ging es noch, unter 10.6 leider nicht mehr. So, und jetzt bin ich euch noch den Beweis schuldig, dass es auch funktioniert. Ich glaube, ich habe hier eine Anleitung drin gehabt in dem File. Genau, YASM. Schauen, wie war denn der Default-Name von dem Ding? Ah ja, hier. Der nennt es einfach nicht out, sondern er nennt es dann das File ohne die Endung. Also hier 164 Bytes. Tiny FI. Kein Bass Error. Echo. Ja. 42. Juhu. Wenn der Header zu kurz ist. Ich glaube, dann gibt es einen Load-Error. Warte mal, wie könnte man das machen? Also, ich habe einen lustigen Hex-Editor, mit dem ich das jetzt machen könnte, aber dann müssen wir irgendwie 3 Minuten warten, bis das Programm gestartet hat. Achso, stimmt, ja, das können wir, stimmt, richtig, das können wir machen. Tiny im Fiery Asm. Also das letzte Byte mal. Machen wir einfach die Null mal weg. So. Und dann kompilieren wir das mal. Oh, wenn das geht. Schade. Ich glaube, ich habe es auch schon probiert. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht kleiner geht. Ja, erzähl. Ja. Ja, damit hast du den ausführbaren Code, also den Assembler damit reduziert. Ja, richtig, aber das Mach-O kriegen wir nicht mehr kleiner dadurch. Den Code, wir könnten ein bisschen weniger Code vielleicht noch schaffen, aber wir schaffen nicht mehr, dieses Mach-O-File kleiner zu kriegen, weil ich brauche mindestens den Header und die beiden Segmente hier. Und die beiden Segmente sind eben so groß. Also ich meine, dass es, also obwohl, darauf komme ich am Schluss noch. Es gibt noch eine fiese Geschichte, die ich am Schluss noch erwähnen würde. Was noch geht, ich glaube, das habe ich jetzt auch noch, als ich meine. Oh ja, es gibt noch einen kleinen Trick, den man machen kann. Und zwar, das HFS Plus Filesystem unterstützt Filesystem-Level-Kompression. Also ich kann dieses ausführbare File, was ich da jetzt habe, das kann ich noch komprimieren. Jetzt mache ich es mal los in meinem Fall. Wobei ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Tool wirklich global installiert habe. Tun wir das nochmal hier sichern und nochmal kompilieren und noch zeigen, dass es. Ach nein, Tiny, ja, sorry. Okay, also das ist da. Das ist jetzt. Ach, im Fire. Genau, 164 Bytes groß. Jetzt mal schauen, ob ich das Tool installiert habe. Jetzt mit diesem Tool kann ich diese Filesystemkompression also hier Compress mit Verbose Outputs und zwar ich glaube GZ-9 wird genommen auf dieses File. Ich hoffe, es ist jetzt auch wirklich installiert. Not found. Soweit bin ich nicht gegangen. Ich habe noch eine Sache, glaube ich, gemacht. Die können wir nachher mal, können wir mal anschauen. Ja. Also hier sind eine ganze Menge Metainformationen. Das Dumme ist, hier wird auch ein bisschen geschummelt, weil das Attribut, um zu kennzeichnen, dass es sich hier um ein komprimiertes File handelt, sind 268 Bytes. Also ja, aber der eigentliche Code, der ist tatsächlich kleiner geworden. Yeah! Wir haben jetzt hier 89 Bytes. Juhu! Yes! ja, das ist eigentlich eine schicke Sache. Also ich habe es jetzt nicht, also um das jetzt hier, also wir sind jetzt schon ziemlich tief, aber um das jetzt hier nachprüfen zu können, müssten wir vermutlich uns keine Ahnung, mit irgendeinem Dump-Tool das Filesystem, also die Festplattenbelegung angucken, nehme ich mal an. Also, aber das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Also ich vertraue dem Tool jetzt mal, was es hier behauptet. Wir können mal schauen, ls-l. Ich glaube nicht, das haben sie mal geändert. Nee, immer noch 64, ja. Das haben sie mal geändert. Wie waren das? Ich glaube, der Finder hat früher die komprimierte Version angezeigt in macOS 10.6.0, aber irgendwann in irgendeinem Update haben sie das dann geändert, sodass der Finder jetzt auch diese unkomprimierte Größe anzeigt. Also, was ist unkomprimiert? 164 Byte war es, glaube ich. Ja, genau, 164 Byte. Mit DU? Also, jetzt einfach so, DU? Null. So. Display, Grand Total. Display Block Counts, G. Das war's, glaube ich, mit Flex. Wo siehst du H? Da, hier, das da? Und wo, was U? Ach. 0 Bytes. Was sein könnte, ich habe mal gelesen, also leider hörst du bei mir jetzt da auf, ich habe gelesen, es kann sein, HFS Plus ist ähnlich wie, wie EXT. Bitte? Ja, oder, ja. Ich, wie gesagt, ich bin mir jetzt auf diesem Filesystem-Kram nicht mehr so ganz benutze. Es kann sein, dass er die gesamte Datei einfach in diese File-Node reingepackt hat. Das ist möglich. Das wäre, dann wäre es wirklich 0 Byte hier, Belegung. Boah. Also das wäre durchaus eine Option, dass das hier passiert ist. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier diese andere Version noch habe. Ich habe nämlich noch was. Oh, richtig. Ich habe noch eine TinyMFiery 2. Können wir mal anschauen, was sich da geändert hat. Genau. Da sind nur noch ein paar ganz kleine Änderungen drin. Und zwar ist es für genau das, was Nico vorhin erwähnt hat. Ich habe zwar keine manuelle Kompression von Gzip gemacht, aber ich habe mal angefangen, ein paar Felder, die eigentlich nicht so wichtig sind, auf Komprimierbarkeit zu tunen. Das heißt zum Beispiel, was kann man da so machen? Also hier, man kann das Ganze mal auf die Zero-Page legen, statt auf die Page, die hier bei 1000 anfängt, hexadezimal, weil Nuller lassen sich viel besser komprimieren wie eine 1. Yeah! Oder was haben wir hier? Gut, das ist nur ein Kommentar, glaube ich. Hier auch, also hier, VM-Address, ja, warum muss es 1000 sein? Da kann man eben auf 0 setzen. Die VM-Size, keine Ahnung warum, habe ich auch irgendwie eine Größenordnung kleiner gemacht. Max-Prot von 7 auf 5. Ich glaube, die 5 kam irgendwie an 2-3 Stellen schon mal drin vor, also war die in der Huffman schon irgendwo drin kodiert als Symbol. Juhu, kann man auch besser benutzen. Und damit ging es nochmal ein bisschen kleiner. Mal schauen. Wir machen es mal ganz offiziell. Jetzt haben wir mal die Version, die hier noch rumliegt. MFiery, ja, okay. Tun wir die mal löschen und dann neu kompilieren. 2. Und dann jetzt hier komprimieren. So. 83 Bytes. bitte? Ausführen. TinyMFiery 2. Ausführbar machen muss man es, glaube ich, noch. Es ist nicht abgestürzt. 42. Ja. Ja. Nein. Also ich kann. Ja. Paranoiker. Nein. Ich kann das. Ich kann es mal hier umbenennen, wegbewegen. So, das heißt mal anders. Und es funktioniert trotzdem.
Also es ist nicht irgendeine Helferdatei, wo tatsächlich Zeug ausgelagert ist. Aber das ist gut gesehen. Ja.
So, also kleiner als diese 83 Byte wäre mir jetzt im Moment nicht bekannt, dass es irgendwie noch geht. Also das wäre jetzt mal so im Moment gerade mein Top. Wer es noch kleiner schafft, ja, meldet sich bitte bei mir. Ja. Aber das ist nicht damit drin, oder?
Doch.
Nein.
Ja, genau, aber du musst ja sagen, wenn das tatsächlich in den Verwaltungsinformationen, also in den
Also ich habe jetzt mal die Datei 0 genannt. Ja, sorry, ich werde das nicht anfangen, auf der Bühne mein Fallsystem zu manipulieren. Das werde ich sicherlich nicht machen. Das machen wir ein paar Rasko nachher. Aber netter Versuch, ja. Also ich bin für Anregungen offen, wie man es noch kleiner kriegen könnte. Der Quelltext wird veröffentlicht. Ich kann es ja schon mal announcen. Es wird dann, da kommt es auf die Kamera noch schön. Ah, immer das Falsche. Also wir machen es dann auf HTTP. Auf fiery.de/macho werden die ganzen... Ich bin der Geek-Macho, ja. Yeah. Also auf fiery.de/macho werden die ganzen Dateien dann veröffentlicht. Theoretisch könntet ihr dann auf die Art und Weise auf dem Linux-System ein valides macho-executable bauen, weil das ist ja eigentlich nur hier ein bisschen ja, Assembler kompilieren und Bytes aneinander hängen, so wie man halt das definiert. Und also da kann man auf Linux ein echtes, komplettes macOS-executable bauen, ohne Cross-Compiler, ohne gar nichts. Halt von Hand. Genau. Wie viel ist es? Es gibt einen Haken. Soll ich dir noch vor der Kamera erzählen? Habe ich das hier? Ich glaube, das habe ich hier, genau. Es gibt einen kleinen Haken, und zwar macOS 10 hat ein blödes kleines Feature. Also das ist ganz toll, und zwar Programme. Also es ist nicht nur macOS-Files sind valide ausführbare Dateien. Also macOS-Files, die mit diesem Feed-Phase anfangen, sind ja ausführbare Dateien. Die kann man einfach dann starten und dann werden sie ausgeführt. Das kann der Loader von macOS 10 erkennen und lädt es halt. Wie war das? Jetzt muss man vorsichtig sein, nicht, dass mich hier... Ich glaube, so ging es, oder? Hashbang, Shebang. Er erkennt es auch als ladbare Datei. Also macOS 10 kann native Shell-Skripte starten, auf die Art und Weise. Und das sind erstmal zwei Buchstaben. Und dann habe ich schon im Prinzip ein valides Programm quasi. Also es returnt noch kein 42. Ich bräuchte jetzt noch irgendeinen Interpreter, der dann geladen wird. Oder irgendein Programm, was gestartet wird. Und dann muss man dem Programm sagen, was es tun soll. Und ich glaube, ich habe hier noch dieses Dingens. Also hier, das ist so eine .app. Kann man es lesen? Ich hatte erwähnt, dass unter macOS 10 Verzeichnisse .app genannt werden können und dann kommen sie im Finder, also in der GUI, nicht als Ordner, sondern als Programm. Und in diesem Programm gibt es dann diese Hierarchie mit Contents und macOS, da ist das Executable-File drin. Und das ist jetzt hier mal so ein Beispiel dafür. Und hier liegt eine Datei. Also zwei Dateien, aber das ist eine Backup-Datei, die kann auch weg. Also die braucht es. Ja, die geht auch nicht. und ich zeige euch mal, was da drin steht. CGH, warum habe ich CGH? Das ist noch die Experimente. Also da bin ich gerade ein bisschen experimentieren. Also das Blöde ist, wie man hier sehen kann, das sind jetzt 34 Byte. So eine Sauerei. Und da steht halt dann drin hier, also Hashbang, User bin Python, CGH, weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe, von Exit 44, müssen wir 42 draus machen. Sorry, aus irgendeinem Grund. Und ja, es geht irgendwie nicht alles. Also wir können nachher im Parasco ein bisschen Experimente machen. Ich muss irgendwie noch tracen, wo genau im Kernel bzw. im Loader diese Implementierung ist, dass er hier Skripte so native laden kann, native starten kann. Er ist ein bisschen heikel, was er akzeptiert und was er nicht akzeptiert. Ich kann mal hier einfach mal dieses Shell-Ding starten. Da war zum Beispiel hier irgendwas. Was muss ich löschen? Ach so. Gut, stimmt. Warte.
Nö, immer nicht so.
Warte mal, ich habe noch eine andere Variante, wo ich glaube ich. Ich glaube, Return hieß die. Ja, genau, Return Up. Print 42. Na gut, Print 42 ist. Ich glaube, das ging aber dafür. Ja, 42. Aber das war jetzt nicht Return, das war jetzt ein Print einfach. Naja, er startet mir einfach Python. Also ich habe ja alles, was der Python-Interpreter kann er, hat er ja dann zur Verfügung. Geht nicht. Ja, wir testen das. Ich glaube, es geht gar nicht. Wir testen es jetzt mal.
Doch.
Wow, yeah. Und was haben wir jetzt hier? 18.
Jetzt machen wir die erste Zeile noch weg.
Die erste Zeile?
Ja.
Sicher?
Nee, auch das, obwohl.
Ja. Also den Shebang, den braucht er sicherlich als Magic File Type oder sowas. Also. Das ist nicht wahr, oder? Oh! Sauerei! Sauerei. Okay, aber das wollte ich gerade sagen. Also ich kann die Krönung wäre natürlich, wenn wir jetzt hier ganz rausgehen. Und zwar also unter Mac OS X gibt's den Befehl Open. Und wenn ich sage Open Return App, dann startet er diese Return App im Finder. Und dann sagt er, es ist nicht valide. Also ich glaube, mit dem Python-Dingens war es ein valides File. Warte mal, lass mich das mal. War es ein valides Mac OS X executable? Mal, gehen wir mal rein. Nano. Machen wir nochmal hier das hier rein. Also jetzt haben wir wieder hier Return. Jetzt haben wir wieder das hier drin. Wenn ich jetzt Open mache, kein Fehler. Yeah. Also das erkennt er wirklich, das ist sogar auf der GUI klickbar. Das ist doppelklickbar auf der GUI. Also
ja, das ist klar, da fällt ihm dann das Shebang.
Ja.
Aber wenn du es halt von Shell aufrufst, nimmt er halt die aktuelle Shell.
Okay, gut, ja. Aber das ist dann ein Shell-Feature.
Ja, wer verwendet das
halt? Ja, unter Mac OS X möchte ich dann einen Finder haben. Ich möchte da doppelklicken. Es soll ja ein valides, richtiges File sein. Also da bin ich jetzt also selber noch am Experimentieren, weil es ist halt ein valides Executable-File unter Mac OS X in so einem... Bitte? Ja, richtig, das kann sein, ja. Auf der Konsole müsste es wahrscheinlich angekommen sein.
Ja, du könntest die Shell-Script-Variante nochmal nehmen und das Shebang wieder reinmachen. Dann hast du wohl die kürzeste, die auch mit Open funktioniert.
Moment, gleich. Also mal hier schon schauen. Ja, aber der Loader kann es halt nativ, der macht es halt. Ja. Das ist nett, dann wäre mein Programm wieder das Kurzsystem. Das ist sehr gut. nee, habe ich jetzt. gut, das hat er jetzt vielleicht doch im Shell. NFZSH mit Env. Wie waren das? Ich hatte irgendeine Variante, die relativ klein war und dann. Na, ja, das ist valide. Also das war meines Wissens das, was ich im Moment als kürzestes File oder als kürzestes valides Executable, was auch in der GUI klickbar ist, startbar ist, hatte. Das ist hier dieses userbin-env-zsh. Bitte? Auf dem Syslog steht hier exited with exit code 44. Also dieser exit code wird wirklich genommen. Aber dadurch, dass es auf der GUI-Ebene gestartet wird, also dieses Open macht wirklich einen Launch auf GUI-Ebene über den Finder. Das heißt, da sind auch diese ganzen Standards Filepointer nicht so gebunden, dass ich es in den File... Ja, nicht... Ja, also er macht wirklich dieses Exit 44 und es kam ja dann auch hier im Syslog kam es ja auch raus, aber ja, ich kann es nicht über Echo-Dollar-Fragezeichen abfragen. Witzigerweise, also um das mal zu demonstrieren, das ist teilweise, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, nach welchen Kriterien er das macht. Wenn ich hier dieses Leerzeichen rausmache, hat es zum Beispiel, glaube ich, auch nicht funktioniert, warum auch immer. Hä? Keine Ahnung. Also das ist echt strange. Ich habe jetzt hier einfach nur das Ganze ohne das Leerzeichen.
Also.
BinSH oder UserBinSH? Oh, sorry Leute. Ich weiß nicht, wie komme ich auf 44? Das ist eine ganz hässliche Zahl, 44. Also, jetzt haben wir hier. Okay, genau so. Ah, die letzte Zeile, ja. Wobei das natürlich auch völlig abstrus ist, aber. Ja. Also mein kürzestes war, glaube ich, diese Version hier tatsächlich. Also. Also es ist mir auch ein bisschen. Ich muss es echt noch finden, wo das. Ja, gibt's. Weiß ich nicht. Also jedenfalls auf dem aktuellen Stand wäre das hier das kürzestmögliche mit einem Shell-Skript und auch dann als doppelklickbares und alles wunderbar, das funktioniert wirklich. Was halt dann ein bisschen geschummelt ist. Aber gut, und wie groß war das dann?28 Bytes. Halt, komprimieren. Hä? Das lässt den Newline. Ist da überhaupt wirklich ein Newline?
Ja, also dann lege ich vorher das Programm Env in der.
Ist das ein Newline? Ja, okay. Na, aber das ist dann geschummelt. Also es muss ja schon auf dem Default-System laufen, ohne große Umgebungsmanipulation. Also es soll out of the box laufen. Ich glaube, es ist kein Newline, oder? Ja. Ja, OD, Octaldump, genau. Ja, das ist einfach mein Go-To-Tool, wenn ich irgendwie den Raw-Dump brauche. Ja, jetzt ist es knapp 10. Parasco? Mal Parasco. Gut, dann. Danke, Leute. Bis zum nächsten Mal.